Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, gerade wieder zurück aus meiner, fast zweiten Heimat Miami Beach. Es war wie immer farbenfroh in jeglicher Hinsicht, aber für jemanden, der seit 20 Jahren die Entwicklung hautnah verfolgt, gab es doch einen kleinen Stich, mit ansehen zu müssen, wie der Massentourismus im Laufe der Zeit wahrscheinlich zwangsläufig ein Ziel verformt. South Beach, lange Jahre wirklich ein hedonistischer Käfig voller Narren und Tummelplatz der Models dieser Welt, war mit diesem Image so attraktiv, dass immer mehr klassische Touristen Zaungast sein wollten. Das Ergebnis kann man sich ausmalen: Vorhang auf für die Disneyfizierung, Bühne frei für den familienkompatiblen Neon-Zirkus zum Anschauen. War man früher mittendrin, begnügten sich heute die meisten Gäste nur noch als Konsument im unterhaltungssüchtigen Publikum zu sitzen. Der Ruhm frisst eben auf wie an vielen schönen Orten auf der Welt. Das ist die Kehrseite des Erfolgs von Touristikern. In South Beach habe ich auf Empfehlung von Freunden zum ersten Mal Yuba ausprobiert. Zugegeben, schlechtes Gewissen inklusive. Denn eigentlich bin ich dagegen, dass man alles macht, nur weil es technisch möglich ist. Mir gefällt es gar nicht, wenn im Namen des Fortschritts allzu rücksichtslos alte Strukturen in Frage gestellt werden und Menschen und ihre mühsam erarbeiteten Fähigkeiten keinen Schutz mehr genießen sollen. Aber was soll ich sagen? Es war eine begeisternde Erfahrung. Keine muffligen Taxifahrer in ihren gelben Rostlauben mehr, keine Warteschleifen bei der telefonischen Bestellung, keine hohen Fahrpreise plus fürstliches Trinkgeld, um nicht beschimpft zu werden. Kleines Beispiel. Vom Flughafen nach South Beach mit dem Yellow Cab inklusive Tipp $40. Und der Koffer musste auf den Beifahrersitz, weil der Taxifahrer im Kofferraum zwei alte Reifen transportierte. Als Klimaanlage diente das offene Fenster. Rückfahrt mit der Uber-App. Mir wird angezeigt, dass mein privater Chauffeur Manny mit seinem Honda Accord in 3 Minuten bei mir sein kann. Sauber, freundlich, plaudernd und wenige Minuten nach Ankunft am Airport kommt die Zahlungsbestätigung. $19.35. Kein Trinkgeld erforderlich. Noch Fragen? Wen wundert es aus Verbrauchersicht, dass Uber in Amerika die Killer-App ist und Finanziers sich schlagen, um zu investieren? In Deutschland und anderen Ländern versucht man, Uber aufzuhalten. Per Gericht. Warum ich diese Geschichte erzähle? Sie steht symbolisch auch für den stationären Reisevertrieb in Deutschland. Das Internet ist das Feindbild. Viele Reisebüroinhaber und ihre Funktionäre haben sich eingemauert in eine Abwehrschlacht. Jeder Versuch von touristischen Anbietern, seien es Veranstalter, Reedereien, Hotels, Mietwagen oder Fluglinien, das Internet für direktes Marketing oder Verkauf zu nutzen, wird als Verrat alter Geschäftsbeziehungen gebrandmarkt. Da soll ein virtueller Zaun die Reisebüros schützen. Die Folge? Es gibt neue Player am Markt, die sich rücksichtslos der Technik bedienen und sich ähnlich wie Uber nach dem Anything-Goes-Prinzip verhalten, bis ein Richterspruch sie stoppt. Und es gibt die etablierten Partner, die ahnen, dass sie auch das Internet dringend brauchen für immer größer werdende Zielgruppen, die sich aber nicht so recht trauen. Wer sich die Webseiten der Veranstalter, die eng mit dem stationären Vertrieb verzahnt sind, anschaut, der möchte sich gruseln angesichts der mangelhaften Usability und der wenig einladenden Atmosphäre zum Stöbern in der Reisewelt. Und das nicht etwa, weil die Fachleute bei TUI, Thomas Cook, FTI und Co. nicht wüssten, wie es besser ginge. Sie werden am kurzen Zügel gehalten, weil man die Schnappatmung der Reisebüros fürchtet. jüngster Aufreger, die Kundendaten. Da entwickeln die Großen endlich ein Gefühl für einen echten Service-Mehrwert bei der Kundenbetreuung und wollen die Qualität einer organisierten Reise herausarbeiten mit App und 24-7-Betreuung. Und vom Reisebüro-Lobbyismus kommen nur schrille Angsttöne. Nein, meine Kundendaten, die sind mir heilig. Ihr Veranstalter braucht keine E-Mail. Der Reisende ist nur für mein Büro ein Mensch. Für euch reicht es. Er ist ein Pax mit Buchungsnummer. Ja, wie oldschool ist das denn? Bitte, ihr lieben Reisebüros, macht nicht den Taxifehler in der Causa Juba. Besitzstandwahrung funktioniert heute nicht mehr. Das ist so, als ob ihr mit zwei Sperrholzbrettchen ein Stauwehr bastelt. Die Flutwelle, die könnt ihr nur verzögern, aber nicht aufhalten. Und deshalb ist es besser, sich im Boot schon mal einen Platz zu suchen, wo man oben mitschwimmt. Es gibt nur eine Lösung und die heißt, revolutioniert eure Kundenansprache, wenn ihr es noch nicht getan habt. Euer größter Schatz sind die Kundendaten, sagt ihr ja selbst. Tut was damit, werdet proaktiv. Ich kenne nur wenige Reisebüros, die bisher viel Grips und Zeit investieren für maßgeschneiderte Newsletter und permanente Kundenansprache auf den Punkt, weil man doch angeblich so gut weiß, was der Mensch gerne hat. Werdet doch endlich kreativ zusammen mit den Veranstaltern in gemeinsamen Aktionen für Kundenbindung und Anschlussgeschäft. Aber akzeptiert dann bitte auch, dass es so etwas nicht zum Nulltarif gibt. Ich gehe gern ins Reisebüro, weil die Buchung so wunderbar praktisch ist. Warum sollte ich das aufgeben? Nur weil ein Veranstalter mir maßgeschneiderte Angebote in mein Mailpostfach schickt. Vielleicht müsst ihr dafür ein bisschen Provision abdrücken, aber schließlich werde ich als Kunde ja auch auf dem Silbertablett zum Buchungsabschluss ins Büro geschubst. Wer heute noch glaubt, es reicht, morgens um 9 Uhr die Ladentür aufzusperren und auf die Faszination der Kataloge zu setzen, der genießt keinen Bestandsschutz. Aber manchmal hat man das Gefühl, dies sind diejenigen, die sich gerade am lautesten zu Wort melden. Dieses Reiseradio ist das letzte für das Jahr 2014. Da liegt es ja nahe, einen Jahresrückblick zu machen. Passiert es schließlich genug und das Personalkarussell drehte sich so schnell, dass einem ganz schwindelig wurde. Und mit wem könnte man so ein Gespräch am besten führen? Na, logisch, mit meinem Lieblings-Ex-Professor und Ex-Veranstalterboss Karl Born. Freuen sich über eine bissige Tour d'Horizon nach der nächsten Musik. Die Türkei ist immer noch eines der beliebtesten Urlaubsländer am Mittelmeer. All-inclusive, praktisch gut. Doch spätestens seit den Studentenprotesten und den immer schrilleren Tönen des frömmelnden nationalistischen Autokraten Erdogan beschleicht auch Touristiker die Sorge, es könnte hakelig werden bei der pauschalen Landverschickung. Mein Kollege Gerald Driesner ist in die Türkei gezogen und hat versucht, die Sprache zu lernen, um sich im Land umzuschauen. Daraus ist ein tolles Buch geworden im Dumont Verlag, Schwarzer Tee und blaue Augen. Er ist bei mir im Studio und erzählt, wie die Gemütslage tatsächlich ist zwischen Bosporus, Anatolien und Ostgrenze, da wo kein Tourist sich hin verirrt. Bei der Hotellerie gibt es vor allem in einem Segment ein starkes Wachstum der günstigen Herberge, die trotzdem alles hat, was man braucht, dazu noch ein modernes Design und natürlich kostenfreies WLAN. Motel One ist ein Synonym dafür. Sie sprießen gerade wie Pilze auf schattigem Waldboden. Daneben gibt es den Markt für diejenigen, die etwas länger vor Ort bleiben müssen in einer Stadt. Die brauchen zumindest eine Küchenzeile, also ein kleines Apartment. Diesen Wunsch will zum Beispiel Citadin erfüllen. Was hinter der Idee Apart-Hotel steckt, darüber unterhalte ich mich mit Josiane Kühn-Tros, der Deutschland-Chefin von Citadin. Diese letzte Sendung 2014 ist ein bisschen länger geworden. Ich dachte, Sie haben vielleicht auch ein bisschen mehr Muße zum Zuhören. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Thank you. Aus Journalistensicht hat das Reisejahr 2014 eine gute Show geboten. Themen gab es mehr als genug, merkte ich gerade, als ich mir die Stichworte notierte für das Gespräch gleich mit Karl Born. Und auch wenn wir jetzt nicht mehr jede Woche die großen und kleinen Verirrungen aufspießen, aber einen bissigen Jahresrückblick, den haben wir uns doch zu Weihnachten geschenkt. Und die berühmte Loge direkt dazu, wo wir jetzt wie Waldorf und Stadler aus der Muppet Show das noch einmal Revue passieren lassen, was auf der touristischen Bühne geboten wurde. Vorhang auf.
Al dente, Borns bissige Bemerkungen.
Ja, hallo, mein lieber Karl.
Hallo Jürgen, wir haben auch schon lange nicht mehr zusammengelästert.
Oh ja, ja, viel zu lange, aber nun haben wir ja wunderbar die Gelegenheit bei der Rückschau auf 2014. Lass uns am Anfang einfach mal übers Wetter reden, das ist ja unverfänglich und im Tourismus ja eh das allerwichtigste Thema. Ich erreiche dich ja gerade auf der Heimfahrt vom Familienausflug, hoffentlich nicht im Schneetreiben wie in der südlichen und westlichen Hälfte Deutschlands.
Nein, ich bin ja auf der Rückfahrt von der Ostsee. Mhm. So schlimm war es dort nicht. Okay. Trotzdem, ehrlich gesagt, hatte ich fast das Ende vor Augen. Ups. Auf einer Autobahnauffahrt kam mir mit Höllentempo ein Audi auf meiner Fahrbahn entgegen.
Immer die Audis.
Ja. Ja, es war ein Audi, tut mir leid, keine Erfindung. Der war wohl mit zu viel Speed in die Abfahrt gefahren, dass es ihn auf meine Fahrbahn getragen hat. Ich sah ihn auf mich zukommen, habe noch reaktionsschnell, zum Glück hatte ich beide Hände am Lenkrad, einen Schlenker nach rechts gemacht und ohne Übertreibung. Da waren nur wenige Zentimeter dazwischen, die Schlimmeres bis Schlimmstes verhindert haben. Insofern dankbare Weihnachten.
Oh je, in solchen Momenten würde ich ja immer gern ein Plädoyer auf die Bahn halten, aber angesichts der Streiks der jüngsten Vergangenheit muss man sich das wohl verkneifen.
Ja, das stimmt. Also du hast ja fast gar kein Verkehrsmittel mehr, das man uneingeschränkt empfehlen kann.
Bleiben wir beim Schnee. Für die Alpen. Für die Alpen ist er ja ein Segen. Denen ging der Allerwerteste ja ganz gehörig auf Grundeis in den letzten Wochen. Kein Fitzelchen Schnee. Und selbst für Schneekanonen keine Chance angesichts der Plustemperaturen des wärmsten Jahres der Geschichte. Aber das zeigt natürlich auch, wie traditionell und wenig innovativ mit Alternativen viele Regionen ihr touristisches Produkt aufstellen. Kein Schnee, was haben wir? Große Krise. Im Sommer Regen, was haben wir? Die große Krise.
Also wenn ich in den vergangenen Jahren in meinen Vorträgen von Klimaveränderung gesprochen habe, haben viele Destinationsmanager einfach die Augen so nach oben gedreht. Aber genau das ist es. Ist ja nicht nur das Problem kein Schnee, sondern ab einer bestimmten Temperatur kannst du auch keine Schneekanonen mehr einsetzen. Genau. Und es fehlt nicht nur Schnee, sondern dafür hast du mehr Regen und Sturm. Das gilt übrigens auch im Sommer. Man könnte ja sagen, schön für Deutschland, wenn es wärmer wird. Nein, dann haben wir mehr Regen und Sturm. Aber Manager und auch Politiker, die ja letztlich in diesen Regionen die Investitionen verantworten müssen, die denken oft auch nur in Vertragslaufzeiten. Das habe ich da in Diskussionen oft festgestellt. Warum jetzt das Ergebnis durch Investitionen belasten? Meine paar Jahre, in denen ich noch im Amt bin, wird es schon noch gut gehen. Aber man sieht, es wird von Jahr zu Jahr schwieriger.
Ja, und jetzt sind auf einmal auch die Russen nicht mehr da als Folge der Sanktionen und der dramatischen Rubelabwertung.
Also dieses Thema, muss ich sagen, nervt mich ziemlich. Ach. Ich habe da nämlich eine ganz andere Meinung als die herrschende Politik, wer bei der Ukraine-Krise der auslösende Aggressor war. Mhm. Das ist für mich so eine Art misslungene Energiewende auf Ostpolitik. Populistisch in die Luft schießen, ohne die Konsequenzen zu Ende zu denken. Also von wegen, dass bestimmte Leute hier vom Ende her denken würden. Das erreicht die Industrie insgesamt. Das erreicht die Touristik, muss man mit jemandem von Baden-Baden reden. Und wenn man jetzt sagen würde, na gut, für eine gute Politik muss man Opfer bringen, dann würde ich das gerne unterschreiben wollen. Aber wir machen hier genau das Gegenteil von einer guten Politik.
Da stimme ich dir wirklich zu. Obwohl ich dir oft sonst nicht zustimme, aber hier stimme ich dir zu.
Muss ja auch nicht sein.
Aber jetzt trifft es eben die einfachen Russen, um bei dieser Krise zu bleiben. Die fallen nun auch signifikant weg in den Warmbadezielen wie der Türkei und Ägypten zum Beispiel. Und da konnten die ja sogar die Deutschen verdrängen in den letzten Jahren von den Spitzenplätzen, woran so mancher Hoteleinkäufer, wie ich gehört habe, verzweifelte, wenn ihm die Hotels die kalte Schulter zeigten wegen der höheren Preise, die sie von den Russen bekamen.
Also da muss ich jetzt natürlich mal ganz kurz, aber nachhaltig lächeln. Jetzt sehen mal die Hoteleinkäufer, wie es früher den Kollegen anderer Nationen ging, wenn unsere Jungs denen mit unserem Geld und mit höheren Preisen die Betten weggekauft haben.
Was vermutest du, was wird denn jetzt passieren? Werden die Deutschen jetzt eben auch diese kleine Rache wieder genießen, die deutschen Hoteleinkäufer, wenn die Hoteliers wieder ankommen?
Nein, das glaube ich weniger, in bisschen schon, aber insgesamt ist die Konkurrenz ja unverändert groß und viel größer noch als früher. Ich glaube, die sind heute in dieser Hinsicht eher aktuelles Geschäft fokussiert, während so die früheren Hoteleinkäufer, die haben auch mal eine kleine Rache mitgenommen, auch wenn es Geld gekostet hat.
Ja, heute sind wir alle viel professioneller und abgebrühter.
Oh, zumindest das zweite stimmt.
Bleiben wir bei Ägypten, dem jahrelang kränkelnden Patienten, der gerade ja wieder auf dem Weg der Genesung zu sein scheint. Ja, wenn nichts passiert, in Klammern gesprochen, hat die touristische Industrie da vielleicht eine klammheimliche Freude, dass das Militär wieder stark ist? Hauptsache Ruhe im Karton?
Also mit dem Begriff klammheimliche Freude, den ich, muss ich sagen, auch sehr oft verwende, muss man etwas vorsichtig sein, kommt ja aus der RAF-Zeit. Ne? Aber da müsste man eigentlich richtig tief politisch graben, was jetzt nicht so ganz unsere Sendung ist, aber was ich gerne eigentlich machen würde. Denn unser westliches Denken, wir könnten Ägypter, Tunesier oder Afghanen und Ähnlichen so im Schnellkurs westliche Demokratie beibringen, das funktioniert nicht. Und ich meine, gerade wir Touristiker müssten hier wesentlich sensibler denken, Klammer auf, tun die meisten auch.
Das denke ich
als
auch.
Die herrschende Lehre.
Lehre mit Doppel-E, oder?
Und ganz mit E schreiben. Ein Freund von mir, ein ehemaliger Lufthansaer, der aus privaten Gründen in Kairo hängen geblieben ist, hat mir gerade vor ein paar Tagen geschrieben, wie viele Ausländer, also in Ägypten, wie viele Ausländer, also auch deutsche Ausländer, die in den letzten Jahrzehnten nach Ägypten eingewandert sind. Und die meisten davon, auch er, sagt er, wir haben nie Arabisch gelernt und waren trotzdem wohlgeliebt. Also so kleiner Gruß nach Bayern, was man zu Hause reden soll.
Und ja,
die Nummer ist dabei, dass sie verhauen wird, weil wir da zu schnell etwas wollten, was nicht zum Volk passt. Und wenn was in diesen Regionen schief geht, dann kommt automatisch das Militär zurück und sorgt Gänsefüßchen für Ordnung. Also da wird dann manches dann auch mit etwas ausgetrieben, was man auf gar keinen Fall wollte. Mhm.
Ägypten war ja auch das Sinnbild für eine andere Krise der touristischen Industrie, nämlich dem Hadern mit den oft nicht ganz nachvollziehbaren Gefahrenberichten des Auswärtigen Amtes. 38 dringende regionale Sicherheitshinweise gibt es jetzt gerade im Augenblick. Da stiften wohl viele eher Verwirrung und lösen Kopfschütteln aus bei den Reiseprofis. Aber es besteht wohl wenig Chance, dass das Wischiwaschi der Berliner Diplomaten sich ändern wird. Denn auf der DHV-Tagung, da gab sich die Behörde äußerst selbstbewusst.
Also die einzig richtig krachenden Reisehinweise, ich habe mir das vor ein paar Tagen aus anderem Grund mal angesehen, die gibt es doch nur für Ziele, in die ohnehin kein Tourist reist. Ne? Da ist man so richtig krache. Aber wenn ich mal dran denke, ich glaube, das war so vor 2 Jahren wohl gewesen, diese nicht offizielle, aber offiziell Gemeinde, aber nicht dazu stehen wollende Reisewarnung des Auswärtigen Amtes quasi per Privatadresse an die Reiseveranstalter hat doch zu dieser Spaltung der Reise dieser Veranstalter geführt. TUI und Thomas Cook sind freiwillig gefolgt. FDI reiste trotzdem und da wurde Misstrauen gesät zwischen den Veranstaltern und vor allen Dingen Vertrauen in die Reiseempfehlung des Auswärtigen Amtes wurde dadurch viel verspielt. Also wenn die jetzt selbstbewusst auftreten, dann wissen wahrscheinlich nur die den Grund, warum sie selbstbewusst sind. Ich sehe eigentlich dafür keine Veranlassung.
Ja, ich auch nicht. Letzter Punkt, Ägypten, damit eine schöne Überleitung zum Punkt Personalkarussell. Die Superreichen, denen man ja durchaus eine gewisse Nähe zur alten Mubarak-Regierung nachsagen darf, die scheinen wieder ja zur Höchstform aufzulaufen und bereit zu sein, ich sag mal, Geld in den touristischen Kreislauf zu pumpen. Sami Saviris, der Inhaber von Orascom, mischt jetzt sogar im deutschen Veranstalter- und Reisebüromarkt kräftig mit. Ist das gut und auch wirtschaftlich nachvollziehbar?
Also spontan würde ich sagen, warum eigentlich nicht? Ich meine, wir Germanen waren in den letzten Jahren bei Investitionen im Ausland ja auch nicht gerade zimperlich. Ich denke, wichtig ist doch nur, dass Saviris oder Elkiati bei Steigenberger oder andere es ernst meinen und nachhaltig investieren wollen, also richtig in diesen Markt einsteigen wollen und auf Dauer hier bestehen wollen. Dann würde ich das als Ergänzung betrachten und nicht als Gefahr sehen.
Der sympathische Veranstalter aus München hat also jetzt einen Ägypter mehr, oder hat jetzt einen Ägypter nicht mehr, er hat zumindest einen, nachdem ein Österreicher ihm abhanden gekommen ist. Boris Raul hat angeheuert im Reich des Bösen bei Unista und verantwortet nun die touristischen Portale. Verwandelt sich da der meistgehasste virtuelle Reisevertitscher aus Leipzig langsam vom Saulus zum Paulus? Wurde auch noch der geschätzte Dirk Rogel von der FVW neuer Kommunikationsdirektor wird?
Also sorry, Unista ist ein Wort, kommt selten vor, wo man bei mir so auf den Knopf drückt und okay. Mir wird gleich übel.
Hey. Also soll ich es nochmal sagen? Unista?
Versuch mal einfach nüchtern das zu sagen. Seit 2 Jahren liegen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegenüber Unista in Leipzig auf Eis. Ich rede jetzt nicht von den vielen Ergebnissen von allen möglichen Leuten, die da Vergleiche gemacht haben, wie seriös das immer ist. Seit 2 Jahren liegt es einfach auf Eis in Leipzig und es gibt viele, die sagen, das liegt einfach an der großen Anzahl von Arbeitsplätzen von Unista in der Gegend wie Leipzig. Mhm. Da grundsätzlich in unserem Rechtssystem die Unschuldsvermutung gilt, so schwer es einem bei diesem Firmenkonglomerat auch fallen mag, halte ich mich etwas zurück. Aber deswegen, mein lieber Jürgen, müssen wir nicht übertreiben und plötzlich von Paulus sprechen. Also ich sag mal, der Tag der Wahrheit wird schon noch kommen. Und Boris Raul und Dirk Rogel, bei aller persönlicher Wertschätzung, ich habe bei beiden nicht verstanden, auch bis heute noch nicht verstanden, warum die dahin gewechselt sind.
Vielleicht ist es doch das Geld. Man soll sich ja nicht fragen.
Ja, könnte sein.
Ob er sich denn traut, den dicken Kalli und den ausgemusterten Ballack in der Werbung abzuschalten, so als Geste des guten Willens gegen die Verblödung?
Also jetzt kommt mal wirklich der Weihnachtsbraten hoch. Jetzt ausgerechnet Kalli hochbringt. Also, nee, komm, nächste Frage bitte.
Es liegt nur an deinen Weihnachtskeksen. Gut, persönlich die größte Karriere des Jahres. Die hat natürlich ein Schweizer in quasi deutschen Diensten gemacht, Peter Fankhauser. Der mit Abstand bestgekleidete Touristikmanager wurde Chef von der Allianze. Top-Sessel bei Thomas Cook. Endlich mal wieder jemand an der Spitze, der das Thema Reisen nicht nur aus der Sicht und Erfahrung des eigenen Urlaubs kennt.
Also zu Pirate Queen hatte ich schon länger meine eigene Meinung und habe das auch ein paar Mal dezent formuliert. Und deswegen hat es mich eigentlich ganz besonders gefreut, als in der Aufsichtsratserklärung von Thomas Cook, also nicht in einem Bericht von mir, sondern Aufsichtsratserklärung von Thomas Cook stand bei diesem Wechsel, dass man jetzt der Meinung sei, es würde jetzt ein Branchenfachmann gebraucht. Das fand ich sehr lustig. Also ich freue mich uneingeschränkt für Peter Fankhauser.
Und die hinreißende frühere Sentido-Chefin Stefanie Berg an seiner Seite in London, nein, in Peterborough, ist ja nicht ganz London. Nun Boss für den britischen Markt. Was sagt das denn über das Selbstbewusstsein der britischen Insulaner, das auf einmal wieder in Deutsch vorgedacht wird?
Also ich will jetzt nicht nationalistisch werden, aber bis zum deutsch-englischen Zusammenschluss von TUI und Thomas Cook waren die Deutschen Veranstalter, die führenden in Europa. Und ich habe nie verstanden, warum das Geschäft damals nach London verlegt wurde. Also man könnte jetzt sagen, alles auf Anfang und es geht jetzt neu los, wie es vorher auch war.
Tja, ein bisschen mehr deutsch eingefärbtes Business-English wird nun auch bei deinem Lieblingsveranstalter Nachdruck verleihen. TUI was coming home. Das war doch für dich Ostern, Geburtstag und Weihnachten zusammen, oder?
Ich gebe zu. Halleluja. Genau so war es.
Jetzt ist es zwar an der Börse eingetütet, aber das sagt natürlich noch gar nichts darüber aus, ob auch tatsächlich harmonisch zusammenwächst, was zusammengehört. Zwei Alpha-Männchen an der Spitze. Wird das so werden, wie beim Wasserball, oben lächeln, unten in die Eier treten?
Also, das hoffen wir doch. Ich meine, nicht für die Mitarbeiter. Mitarbeiter sind bei solchen Rivalenkämpfen absolut genervt. Aber du und ich, wir freuen uns doch darüber. Das gibt doch Gelegenheit für neue Kommentare.
Ja, vom Rang aus lassen sich Schlammschlachten äußerst vergnüglich beobachten. Das muss man schon zugeben. Ja, Fritze träumt wieder vom integrierten Konzern. Wie schön, dass alte Träume kein Verfallsdatum haben. Ich erinnere mich, dass da ein gewisser Karl Born sowas auch schon mal im Sinn hatte, als sein Schreibtisch bei der TUI stand. War man damals einfach der Zeit voraus?
Ist es überheblich, wenn ich jetzt Ja sage?
Nein.
Also ein integrierter Veranstalter hat, wenn man nüchtern darüber nachdenkt, so viele Vorteile, dass man eigentlich zwingend darauf kommen muss. Aber, und das ist der einzige Nachteil, und das ist ein gewaltiger Nachteil, er ist verdammt schwer zu managen, oder besser gesagt, er muss anders gemanagt werden als ein normaler Industriekonzern. Vor allem das Controlling muss vollkommen anders denken. Mhm. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, weil ich hier jetzt kein BWL-Seminar aufsetzen muss. Aber genau das haben leider meine Nachfahren dort und auch in Konkurrenzunternehmen nicht sehr gut gemacht. Man könnte auch sagen, das haben sie schlecht gemacht.
Nun haben wir heute, vielleicht zu deren Ehrenrettung, heute haben wir eine andere Ausgangslage mit all diesen exklusiven und differenzierten Hotelprodukten und der Marktmacht der TUI, die nun auch durchzusetzen. Da wundert es doch, dass ausgerechnet derjenige, der dieses Diff mantramäßig als seine Philosophie wiederholt hat, immer neben dem NPS, dem Net Promoter Score, also vereinfacht der Weiterempfehlungsqualität, nämlich der knuddelige Schwede Christian Clemens, sich lieber wieder Richtung Heimat davon macht. Das glaubt doch keiner, dass das nur familiäre Gründe hat, oder?
Also, um mal zuerst auf den Net Promoter Score zu kommen, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Mhm. Diese Weiterempfehlungsqualität ist eben einfach eine Weiterentwicklung im Denken, kann ich unterstreichen. Bei Christian Clemens haben mir jene, die öfters mal aus dem Busch etwas flüstern, was ich immer begierig aufsauge.
Wir wollen es hören.
Haben die mir vor einem Jahr schon gesagt, den werden wir nicht mehr allzu lange hier sehen. Also insofern ist es wohl keine Überraschung, was immer die Gründe waren, aber es hat sich wohl schon angedeutet. Was Exklusivität betrifft, darf ich sagen, das war schon zu meiner Zeit ein ganz großes Thema. Darf man eigentlich in unserer Lästersendung auch mal was Positives sagen?
Ja Gott, jetzt kommt ein bisschen Lobhudelei, darf jetzt sein. Das darfst du.
Okay, also der starke Ausbau der exklusiven Hotelmarken ist eines der wenigen Dinge, die ich gerne loben möchte. Das ist diese Weiterentwicklung von der Exklusivität, wie ich es früher ausgesehen habe. Zumindest im Prinzip, also eine Einschränkung muss dann meistens sein, denn schon die Namensvergabe ist ja eine einzige Katastrophe. Es gibt kaum jemand, selbst unter Fachleuten, der die Namen dem jeweiligen Veranstalter als auf Anhieb zuordnen kann. Also wenn man schon eine gute Idee hat, dann sollte man auch in der Kommunikation, da gehört dann erster Linie die Namensfindung dazu, ein bisschen sich Mühe geben.
Von der Senseo Kaffeepad-Inspiration bis hin zum, jetzt muss ich nur nachdenken, ich vergesse, australischen Aborigine-Gruß Kui. Das ist schon wirklich putzig.
Ja, ganz toll.
Ein Ex-TUI-Gewächs, Kui, da kommen wir jetzt wieder hin, weil nämlich Kui ja bei der Touristik angesiedelt ist, aber sich anhört wie die Tui. Ein Ex-Tui-Gewächs führt jetzt eben auch diese Nummer 2 oder 3 der Branche, je nachdem wie man zählt. Sören Hartmann bei der Dehr-Touristik. Die ist ja auch immer noch sehr speziell mit ihren 2 Standorten. Was denkst du, wenn der liebe Michael Frese im Frühjahr abrauscht Richtung Datsche bei Lübeck, wie lange wird es das bunte Allerlei der Marken noch geben? Macht Sören aus der Dehr-Touristik dann auch so eine Art zweite TUI?
Na, würde ich schon in der Richtung denken, ja, aber zumindest eine TUI nicht unbedingt in der aktuellen Ausbrechung. Aber der Weg, den er dort eingeschlagen hat, der erscheint doch sehr konsequent zu sein und hat mit dieser TUI schon Ähnlichkeit. Aber so war es ja früher auch in der Fliegerei gewesen. Wer in der Fliegerei etwas werden und gestalten wollte, musste vorher bei Lufthansa gewesen sein.
Jetzt weiß ich, dass sich manche bei Thomas Cook in den Knöchel beißen vor Wut. Wo wir doch gerade bei der Rewe sind. Einen Karrieresprung ganz anderer Art hat Hartmanns Vorgänger Norbert Fiebig hinter sich. Mr. 99,94%. Der DRV spielt Nordkorea. Wie wird sich der Reiseverband unter dem Ex-Veranstalter Topmanager aufstellen? Endlich politischer und weniger Branchen, Sparten, pusseliger?
Also das kann natürlich schon was werden, muss ich sagen, in Richtung stärkere Ausprägung von Politik, weil er mit diesen einzelnen Unterabschnitten des DAV ja überhaupt nicht belastet ist. Und sein Anfang bislang war ja absolut okay. Aber die Bewährungsprobe, muss man sagen, steht noch aus. Bei all dem Quatsch, der da in der Politik-Line noch ansteht, ob das Gewerbesteuer in Zurechnung ist, neue Pauschalreiseverordnung, die da von der EU anrollt, da ist ein Riesenberg, der vor ihm liegt, und das wird dann für ihn auch die Bewährungsprobe werden.
Jetzt könnte man ja sagen, es war nur eine Petitesse auf der insgesamt ja wirklich gelungenen Tagung in Abu Dhabi, aber zu den Hoteliers kommt die Kanzlerin und zum wichtigsten Reiseverband ihresgleichen und dann noch nicht einmal persönlich, sondern per Videogruß und der so unerträglich laberig und puddinghaft ohne Aussage vom Teleprompter schlecht abgelesen, als ob die ehrenwerte Dame ihren Job als Tourismusbeauftragte der Regierung eher als Strafe empfindet. Was sagt uns das?
Also darüber habe ich mich ja schon mehrfach ausgelassen. Der jetzigen Regierung geht doch Touristik an einer, na, ich drücke mich mal vorsichtig aus, an einer bestimmten Stelle des Körpers vorbei. Wenn man sieht, wie lange es gedauert hat, bis Gabriel eine Tourismusbeauftragte ernannt hat. Das war doch ein einziges Trauerspiel. Und in der Tat hatte man den Eindruck, so ähnlich wie die Reise nach Jerusalem, zum Schluss blieb dann noch jemand übrig und der musste das machen. Also ich habe da an keiner Stelle bisher Begeisterung gesehen. Also manchmal habe ich das Gefühl, der einzige Touristiker ist in dieser Regierung ist Steinmeier, zumindest was sein persönliches Reiseverhalten betrifft. Wenn man sich mal überlegt, dass eines der ganz großen Stichworte in dieser Regierung ist Arbeitsplätze. Na, das ist so eine Art neuralgisches Stichwort. Wenn die deutsche Rüstungsindustrie, ich merke gerade, mir wird schon wieder übel, als ob ich zu viel habe oder ob wir falsche Stichwort haben.
Also
wenn die deutsche Rüstungsindustrie alle Welt mit Waffen beliefert, dann wird das mit Arbeitsplätzen begründet. Und Herr Gabriel, der ja auch für Tourismus verantwortlich ist, bekommt plötzlich ganz schnelle Beine. Die Rüstungsindustrie ist eine Zwergenindustrie, was Arbeitsplätze betrifft, im Vergleich zu Tourismus, Gastgewerbe. Warum ist es so verdammt schwierig, diese Botschaft zu übermitteln? Sind es einfach die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, die sich hier immer noch auswirken?
Tja, diese große Frage, glaube ich, die werden wir im Laufe des Jahres vielleicht das ein oder andere Mal noch versuchen zu erklären. Ja, letzter Teil. De mortuis nil nisi bene. Über Tote soll man eigentlich nicht lästern. Wer fällt mir da spontan ein? Medon. Logisch. Und mit ihm der ganze Berliner Flughafen. Eine sympathische, aber etwas flügellahme Airline ähnlichen Namens kommt mir auch in den Sinn. Dann die Splittergewerkschaften wie die Vereinigung Cockpit oder die Lokführertruppe GDL, die uns mit diesen unsinnigen Streiks nerven. Die EU-Pauschalreiserichtlinie, die Gewerbesteuer auf Hotelleistungen, die Bettensteuer, Karl. Ja, was machen wir jetzt? Alles in einen Sack und draufhauen oder darfst du auch einen aussuchen?
Also ich drehe es mal rum und sage, freu dich doch. Die Themen werden nicht alle werden. Diese Themen werden uns das ganze Jahr über beschäftigen. Und es wird, fürchte ich, zum Jahresende 2015 nicht viel anders aussehen als zum Jahresende 2014. Das ist eigentlich die allerschlechteste Nachricht hier. Mhm. Aber nicht heute und nicht morgen wird das gelöst. Aber auf eins bin ich schon gespannt, um das mal so ganz neutral zu sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Auf Stefan Pichler bei Air Berlin. Das wird garantiert nicht langweilig werden.
Nein, der Mann hat einen gewissen Unterhaltungswert. Na gut, ich glaube, wir brauchen die Hoffnung nicht aufgeben. Da gibt es ja auch so ein spezielles christliches und noch fast Pegida-freies Bundesland ganz im Süden. Da wachsen die auf den Bäumen. Herr Ramsau ist zwar weg, aber Herr Dobrindt ist ja auch ganz putzig. Ja, wobei, ich hatte jetzt bei Gleikes Schnarchvideo schon einen Schreckmoment. Stell das mal vor, mir schoss für eine Sekunde der Gedanke durch den Kopf, darf man sich den ollen, putzigen Hinsken zurückwünschen?
Nein, Ausrufezeichen. Sich etwas weniger Schreckliches zu wünschen, ist auf Dauer auch keine Lösung.
Okay, dann sagen wir lieber, bei diesem Wort sagen wir einfach Friede, Freude, Feuerwerk. Und jetzt dauert es hoffentlich nicht wieder ein Jahr, bis wir telefonieren. Ja. Und du, Armer, du musst jetzt noch deine schriftlichen, bissigen Bemerkungen schreiben.
Ja, die werde ich um einen Tag verschieben, aber sie werden noch vor Silvester erscheinen.
Na, da werde ich mich drauf freuen. Mal gespannt, was dir zum Jahresende dort einfällt. Ja. Karl, ich darf mich herzlich bedanken. Wir haben heute länger geplaudert als normal, aber ich denke, es ist auch eine Zeit, wo die Menschen die Muße haben, zwischen den Tagen auch mal zuzuhören.
Na prima, dann viel Erfolg für dich persönlich und für deine Sendung.
Danke, dir auch. Bis bald.
Bis bald.
Gerald Riesner ist ein Reisejournalist der neuen Generation. Aber wahrscheinlich würde er mich jetzt schon korrigieren, er sei ja gar kein Reisejournalist, sondern einfach nur ein Reporter, der gute Geschichten sucht. Egal, ob er nun schon bei den wichtigsten Reisejournalistenpreisen ausgezeichnet wurde. Er ist der Gegenentwurf zur heute leider üblichen rasanten Recherche. Viele Kollegen haben gerade mal eine Woche, um von irgendwo auf der Welt zu berichten. Da bleibt man ja zwangsläufig etwas oberflächlich. Gerald Riesner zieht in das Land, über das er schreiben will, lernt die Sprache, lässt sich treiben. Heraus kommen dann Reisebücher wie das aus Ägypten oder jetzt das Neueste aus der Türkei. Keine Reiseführer, sondern Inspirationsquellen, um das Land zu verstehen, in das man reist. Wenn man zumindest im Kopf die All-Inclusive-Hotelanlage verlassen möchte. Schwarzer Tee und blaue Augen, so der Titel. Und was dahinter steckt, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Ihnen.
Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
Lieber Herr Gerald Riesner, wir wollen heute mal über die Türkei plaudern, aber eben nicht über den Teil, den die meisten Menschen für die Türkei halten, nämlich die Hotelzonen an der Ägäis oder der Riviera. Du hast in dem uns immer noch weitgehend fremden Land zwischen dem Orient und Okzident gelebt für eine Zeit in Istanbul, also an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Und da bleiben wir doch gleich mal beim Wasser, dem so wichtigen Urlaubsgrund für so viele. Eine kleine Anekdote habe ich bei dir im Buch gefunden, als du beschrieben hast, welche Schwierigkeiten du hattest, schwimmen zu gehen in Istanbul.
Ja, das war tatsächlich auch für mich eine Überraschung, weil ich dachte, Istanbul, da bist du direkt am Meer, also nichts Einfacheres als schwimmen zu gehen. Und dann habe ich mich auf die Suche auch begeben und dann...
Ist denn das Wasser im Bosporus so schmuddelig, dass man nicht rein kann?
Doch, man könnte theoretisch rein, aber es ist sehr ungemütlich. Es schwimmt sehr viel Dreck, Müll. Also es ist schön vom Schiff aus gesehen, aber wenn man dann wirklich drin ist, nicht unbedingt. Und die schönsten Ecken sind meistens da, wo die Reichen wohnen. Das ist privat, da kommt man nicht hin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, fragst du mal herum. Dann hieß es, ja, geh doch in ein Schwimmbad. Okay, will man nicht unbedingt, wenn man in Istanbul ist, aber einfach, um sich ein bisschen sportlich zu betätigen, bin ich dahin. Und dann kam die nächste Überraschung, weil die wollten von mir einen Bluttest haben, wo ich zuerst dann mal nachfragen musste, ob ich vielleicht Übersetzungsfehler oder falsch verstanden. Und dann, nein, die wollten von mir einen Bluttest, wo dann drinsteht, dass ich keine Hepatitis habe, nicht HIV-positiv bin und alle anderen sonstigen ansteckenden Krankheiten und wovor die halt Angst haben. Und das war alles sehr hysterisch. Und dann habe ich mich entschieden, nein, gehst du halt nicht dort schwimmen, und habe dann einen Ausflug auf die Prinzeninseln gemacht, was sehr schön war, wo man einigermaßen auch schwimmen konnte.
Ansonsten kann man ja auch wunderbar ins Hammam gehen, das ist dann auch Wasser in etwas dampfartiger Form.
Das stimmt, aber wenn man das möchte, muss man sich meistens in die touristischen Zonen begeben, weil ansonsten ist das nicht mehr so beliebt. Das stirbt eigentlich fast aus, ehrlich gesagt. Also man findet das in Beyoğlu, in den Innengegenden, und ansonsten da, wo ich gewohnt habe, auf der asiatischen Seite zum Beispiel gar nicht. Und Istanbul ist so groß, dass man teilweise 3 Stunden braucht, um irgendwo hinzukommen. Also das ist dann, lohnt sich dann irgendwie auch nicht mehr.
Ich muss auch sagen, also Istanbul, ich finde es auch faszinierend, ist ja auch ein wunderbares Ziel für einen Städtetrip, aber ich habe immer das Gefühl, Istanbul ist so eine Art Energiefresser. Das macht mich völlig fertig. Nach einem Tag Istanbul habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr.
Absolut, da in meinem Fall war es ein bisschen anders, weil ich direkt aus Kairo kam, und ich meine, Kairo ist eine Stadt, da ist man schon nach 5 Stunden schon um die Mittagszeit erschlagen und will nur noch ins Hotelzimmer und gar nicht mehr raus. In Istanbul schafft man es zumindest bis zum Abend, ohne dass der Akku leer wird. Und es war tatsächlich so, also für so eine große Stadt mit 15, 16, 17 Millionen Einwohnern funktioniert sie erstaunlich gut. Also die Ampeln werden respektiert, es gibt Staus, aber irgendwie fließt der Verkehr dann doch. Und auch sonst habe ich mich da ziemlich gut zurechtgefunden in der Stadt. Was aber stimmt ist, natürlich, es ist eine sehr pulsierende Stadt. Allein schon auch abends die Lichter und die vielen Menschen, wenn man auf der Flaniermeile unterwegs ist. Man hat ja das Gefühl, allein auch auf diesem Straßenabschnitt sind schon 1 Million Menschen. Also man ist eigentlich nie allein in dieser Stadt.
Könntest du dann einfach, ja, es hört sich ein bisschen blöd an, diese idealen 24 Stunden, könntest du sagen, was ist der beste Punkt, wo man, wenn man nach Istanbul hinkommt und mal ganz fern von dieser Baedeker-Stresshaftigkeit, also alles sich angucken zu müssen, das nehmen wir mal raus. Wie würdest du für dich jetzt den idealen Istanbul-Tag sehen?
Also der ideale Tag, ich würde jetzt sagen, es gibt 2 Dinge, also als Tourist und als jemand, der dort lebt.
Ja, als Tourist, ja, als Besucher. Ja,
als Besucher würde ich den Tag mit einem Frühstück beginnen, mit einem türkischen Kahvalte, wie es dort heißt, also mit weißem Käse, Oliven, frischem Brot, mit einem Glas Tee, also ohne Tee geht gar nichts, die Türken, ein Tag ohne Tee ist ein schlechter Tag, das geht also wirklich gar nicht. Und dann danach würde ich eine Fahrt auf dem Bosporus machen, unbedingt, weil das ist eigentlich das, was Istanbul ausmacht. Das war bei mir so, ich bin ganz am Anfang manchmal irgendwie 3-4 Mal hin und her gefahren, einfach nur, weil es so schön ist. Also zu jeder Tageszeit bekommt die Stadt ein ganz anderes Licht. Und am Ende vielleicht von einem Tag ist vielleicht der Mädchenturm der schönste Punkt, weil von dort breitet sich die Stadt richtig aus. Der liegt auf der asiatischen Seite und man sieht auf Europa. Man sieht die blaue Moschee, man sieht das, man sieht Beyoğlu. Also das ist richtig so der schönste Ausblick für mich auf die Stadt.
Macht schon Lust. Nun hast du für dein Buch Schwarzer Tee und blaue Augen dich nicht nur in Istanbul aufgehalten, sondern bist durch dieses riesige Land, von dem wir heute nur einen Bruchteil kennen, hast dich da treiben lassen. Wie nah konntest du eigentlich diesem Land kommen? Oder ist die Türkei denn trotzdem fremd geblieben?
Für mich war sie auch am Ende noch fremd, weil sie einfach zu komplex und zu kompliziert ist. Es ist zum Beispiel schon schwierig zu sagen, was ist eigentlich türkisch? Weil wenn man sich die Geschichte anschaut, da waren die Christen, die Juden, da kamen Leute aus, die Turkvölker, da waren die Griechen, also es ist die Kurden, die Araber, im Prinzip waren fast alle da, und es ist am Ende ein Gemisch entstanden. Und irgendwann in den letzten 100 Jahren hat man versucht zu definieren, das ist türkisch, aber man merkt selber, selber, dass die Leute das nicht so genau wissen, auch untereinander. Also ich tue mir tatsächlich zum Beispiel noch schwer zu sagen, was ist typisch türkisch. Ich würde sagen, Tee trinken. Das vereint alle, das auf jeden Fall. Ansonsten habe ich auch gemerkt, dass das Land mir immer fremder geworden ist, je weiter ich Richtung Osten gegangen bin. Istanbul war für mich noch vertraut. Es gab Dinge, die eigenartig waren, aber im Großen und Ganzen war das eine andere Kulisse, aber in der ich gut klarkam. Und man muss dazu sagen, dass Anatolien für die Türken in Istanbul auf der asiatischen Seite beginnt. Also Anadolu ist die Seite, wo Asien beginnt. Also jetzt nicht irgendwie, wie für uns oft in den Köpfen existiert, da gibt es den Schafhirten irgendwo im Bergland. Nein, es beginnt eigentlich schon in Istanbul. Und da habe ich auch angefangen mit meiner Reise.
Ist das jetzt so, dass die Türkei sich wieder etwas weiter entfernt von Europa? Das ist natürlich sehr pauschal, indifferent auch betrachtet, aber das hat natürlich für uns auch einen Namen, nämlich Erdogan. Dieser Mann, der ja für uns etwas fremdartig wirkt, manchmal sogar etwas abstoßend in seinem Hybris, in seiner Religiosität, seiner Frömmlichkeit.
Also man kann diesem Mann tatsächlich nicht entkommen. Er ist, wenn man die Fähre benutzt, gibt es mindestens 5, 6 Fernsehsender, die da immer Fernseher, die laufen und man sieht immer Erdogan. Also entweder eröffnet er einen Flughafen, eine Autobahn, irgendwas eröffnet er jeden Tag. Also so hatte ich das Gefühl. Und am Anfang war ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich nicht verstanden habe, was er sagte, weil ich einfach noch nicht gut Türkisch konnte. Und je mehr ich dann so ein bisschen reinkam, auch ins Türkische, desto schwieriger war auch mein Bezug zu Erdogan und je mehr ich mich mit den Leuten unterhalten habe. Aber ich habe schon auch festgestellt und bemerkt, warum er eigentlich ganz gut ankommt und warum er zum Beispiel auch ganz gerne bei europäischen Politikern sagt, er will in die EU, weil er im Prinzip die EU-Verhandlungen meiner Meinung nach benutzt hat, um seine Position zu stärken. Er hat das Militär entmachtet. Das fand die EU gut, klar, mehr Demokratie. Und dann hat er ein ganz krasses Rauchverbot durchgesetzt, was ich überhaupt nicht erwartet hatte in der Türkei. Also wehe dem, der raucht in der Türkei in einem Restaurant oder so. Also das war für mich ganz neu. Also das ist so sein persönlicher Kampf. Er will die Türkei rauchfrei machen. Und das war für mich auch irgendwie etwas Neues, das zu erleben, also mit welchen Mitteln er da auch das umsetzt. Also ich war einmal in einer Bar in Konya, in einer sehr frommen Stadt und saß da, hörte Live-Musik, es war ein netter Abend und plötzlich irgendwie stürmen zwei Polizisten herein und suchen mit Taschenlampen den ganzen Raum ab und ich dachte, die suchen jetzt noch Kokain, keine Ahnung. Und dann sagte mir am Schluss einer, nein, du, keine Sorge, irgendwie, die waren wegen Zigaretten hier, weil unser Ministerpräsident, der hasst das Rauchen.
Gut, also mit dem Rauchverbot, glaube ich, könnte man noch klarkommen. Ich bin auch nicht Rauch, das würde mir jetzt gar nicht irgendwie, das würde mich jetzt nicht stören, dass in der Türkei nicht mehr geraucht werden darf, obwohl es ein bisschen skurril klingt, weil gerade die Türken haben ja nun gequarzt bis zum Umfallen. Aber es geht ja eher um diese Frömmlichkeit, um diese Islamisierung, die man vermutet, die dort immer stärker Raum fasst.
Ich habe das am Anfang auch gedacht, Stichwort Islamisierung und Erdogan macht jetzt das Land religiöser. Je mehr ich aber mich mit den Leuten unterhalten habe, desto stärker habe ich gespürt, das war immer da. Das heißt, es wurde unterdrückt, es wurde auch teilweise wirklich mit der gesamten Staatsgewalt verboten, das Religiöse, aber eigentlich war es immer da. Also ich habe dann auch die Geschichte gehört aus den 50er Jahren, als der damalige Ministerpräsident mit einem Flugzeug in London abgestürzt ist und überlebt hat. Und als er dann zurückkam, wurde er in Ankara empfangen, da wurden Schafe geschlachtet und die Menschen haben gesagt, als Dank dafür, dass Gott ihn gerettet hat, soll er jetzt die Scharia einführen in der Türkei. Und das war zu einem Zeitpunkt, als Atatürk eigentlich gerade seine Reformen umgesetzt hatte und 10 Jahre später irgendwie war schon auch wieder dieser Wunsch da, die Religion leben zu können. Und ich habe es auch verstanden, dass es vielleicht die Unterdrückung der Religion zu stark war. Stichwort Kopftuch. Für jemanden, der in Berlin lebt, ist es völlig klar, dass man sagt, okay, jeder soll so leben können, wie er will. Er soll halt die anderen möglichst in Ruhe lassen. Es ist privat. Und dass dann aber zum Beispiel jemand in der Türkei das Kopftuch nicht tragen durfte, das ist natürlich ein Angriff auf die Persönlichkeit. Und deshalb ist jetzt eigentlich so die Suche nach der Identität. Und Erdogan gibt seiner Wählerschicht die Identität zurück. Ihr seid Muslime. Und ihr dürft das auch leben und das ist gut, weil das ist nichts Schlechtes, der Islam. Und das war eher so dieses Bedürfnis. Ich würde nicht sagen, dass die Türkei religiöser geworden ist. Also ich habe kaum Menschen gesehen, die jetzt gebetet haben. Erdogan, der pflanzt Moscheen richtig ins Land. Also überall sieht man nur noch neue Moscheen, aber die sind leer. Also die Leute sind jetzt nicht so fromm, dass sie plötzlich dann auch in die Moschee gehen, nur weil es da ist. Also da, das hat mir gar nicht so Angst gemacht. Die Gefahr geht eher von davon aus, dass er jetzt halt auch seine Rolle in der Region sucht als muslimischer Führer und als starkes Land und er will eine Führerrolle haben. Und das macht mir ein bisschen mehr Angst, Stichwort Syrien zum Beispiel, dass er da so ein paar Deals auch macht, also mit islamischen Kämpfern.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht nochmal zurück zu dieser, ja, vielleicht Islamisierung, vielleicht konservativen Rückwende der Türkei. Das ist auch eine Generationenfrage. Ich habe jetzt letztens ein längeres Skype-Gespräch mit einem jungen Türken in Istanbul gehabt, der so völlig verzweifelt war, also eine Hoffnungslosigkeit ausstrahlte, die mich fast schon deprimierte, nichts anderes im Kopf hatte, als möglichst schnell wegzukommen aus der Türkei, weil er es nicht mehr aushält dort. Ist diese Resignation tatsächlich bei vielen jungen Menschen zu spüren?
Absolut. Also ich habe, als ich in Istanbul gewohnt hatte, habe ich im liberalsten Stadtteil von der Stadt gewohnt, in Kadıköy auf der asiatischen Seite und habe sehr viele Gespräche mit Aktivisten geführt. Und die haben mir tatsächlich leid getan, weil die wollen eigentlich unsere Freiheit haben, die wir kennen in Deutschland und auch so leben, wie sie leben wollen und das dürfen sie nicht. Weil es natürlich immer rigider wird, so wie der Erdogan sich das Leben vorstellt. Und diese Menschen haben tatsächlich nicht die Möglichkeit, sich den Ort in der Welt auszusuchen, wo sie leben wollen, weil sie kein Visum bekommen. Das heißt, diese Leute, die jungen Leute, die würden sofort am liebsten in Berlin leben wollen und würden sich hier sofort, Integration wäre gar nicht das Stichwort. Ich meine, die wollen so leben wie wir, aber die dürfen nicht kommen. Ich meine, es ist so gut wie unmöglich, ein Visum zu kriegen. Schengen-Visum für 3 Monate, aber mehr ist nicht möglich. Also da, die tun mir tatsächlich leid. Aber man muss dazu sagen, das ist vielleicht ein Drittel der Bevölkerung. Und so 50%, wie ich das wahrgenommen habe, sind schon die Fans von Erdogan. Also die Mehrheit ist leider so, dass es eher Stichwort Freiheit Rückschritte gibt. Ja.
Gut, kommen wir nochmal auf deine Reisen zu sprechen. Die Kunstwelt der Hotelanlagen an der Küste, ja, die hat natürlich sehr wenig zu tun mit dem wahren türkischen Lebensgefühl. Hast du denn abseits der touristischen Zentren auf deinen Reisen tatsächlich so eine gesellschaftliche Verschiebung gespürt, dass auf einmal andere, auch religiöse Werte, selbst wenn die Menschen jetzt nicht in die Moschee laufen, wichtiger geworden sind?
Also was mir eigentlich noch, was mir aufgefallen ist, ist die strikte Trennung zwischen Mann und Frau, je weiter man Richtung Süden und Richtung Osten geht. Also ich habe ja wirklich lange in Ägypten gelebt und ich habe das nicht so streng wahrgenommen. In Ägypten sind die Menschen viel frommer und religiöser. Zumindest so tun sie so. Aber so Mann und Frau, das funktioniert irgendwie. Aber zum Beispiel im Südosten war das ganz, ganz schlimm. Also ich war einmal in einer Gasse, wo die so Männer Karten gespielt haben und Tee getrunken haben. Und da habe ich eine Stunde lang keine einzige Frau gehen sehen. Und das war für mich schon eigenartig. Also eine ganz, ganz strenge Männergesellschaft. Das war für mich etwas, was Neues. Das gibt es in Istanbul nicht. In Istanbul ist es relativ bunt gemischt. Da kann man als Frau auch draußen sitzen. Man kann als Frau auch eine Shisha, eine Wasserpfeife rauchen. Das geht im Südosten gar nicht mehr. Also es ist eine sehr archaische Männergesellschaft. Was für mich neu war, hatte ich nicht erwartet. Ansonsten, was die Religion angeht, das fand ich die Türkei ehrlich gesagt sehr sympathisch im Vergleich zu den anderen islamischen Ländern, weil sie den Koran und die Lehre des Propheten, die Hadithen, nicht so streng auslegt. Das heißt, ich war auch in Moscheen, zum Beispiel in Konya, wo ich Abbildungen von Tieren gesehen habe und auch Menschen. Das wäre undenkbar in Saudi-Arabien oder in Ägypten. Also das wird alles ein bisschen netter gesehen. Also ich fand jetzt eigentlich den türkischen Islam recht sympathisch. Auch die Sufi-Lehre, wo ja doch noch irgendwie so getanzt wird, so die Spiritualität. Es war mehr was Spirituelles und nicht irgendwie, es gibt 10 Regeln, das darfst du und das darfst du nicht so. Also das fand ich jetzt, also den Islam habe ich da jetzt eigentlich nicht als was Negatives empfunden. Also die auch von der, was die Toleranz so angeht. Also wenn man sagte, ich bin nicht Moslem, hatte ich überhaupt keine Probleme. Was ich in anderen Ländern schon hatte, in der arabischen Welt, definitiv.
Sind es ja auch gerade diese kleinen Begegnungen von Mensch zu Mensch, die immer die Würze des Reisens ausmachen. Da könntest du wahrscheinlich jetzt Dutzende Geschichten dazu erzählen. Welche Situation in diesen Dörfern, durch die du gekommen bist, hat dich denn am meisten geprägt jetzt eigentlich für dein Türkei-Bild?
Also man sagt ja ganz gerne, die türkische Gastfreundschaft oder die kurdische Gastfreundschaft, da kann man sich darüber jetzt streiten, wer gastfreundlicher ist. Das ist ein großer kultureller Wert und der wird auch gepflegt. Das stimmt auch, also man wird zum Teetrinken eingeladen, aber dass man da jetzt zum Übernachten irgendwie eingeladen wird, das kommt nicht mehr vor, wenn man mit dem Auto vorfährt oder so, sagen die Leute, 20 Kilometer weiter ist ein Hotel. Aber in einem ganz, ganz abgelegenen Bergdorf auf 1900 Metern Höhe, da bin ich so rumgelaufen, weil es mich interessierte, faszinierende Landschaft da ganz im Osten der Türkei, und habe dann einen Mann getroffen und der war natürlich verwundert. Ich glaube, ich war wahrscheinlich der erste Tourist, der dort war. Und der hat mich dann zum Essen eingeladen. Es gab dann irgendwie frische Milch, wo ich schon an meinen Magen dachte. Aber ich habe es dann auch noch irgendwie überlebt. Und der hat mich dann zum Beispiel gesagt, oh, du musst bei uns übernachten. Und dann habe ich mir sein Haus angeschaut. Und das war halt, es war November, es war schon sehr kalt dort. Und das war halt nur aus Stein gebaut. Also es gab kein Dach, es gab nur so ein Lehmdach, keine Heizung, gar nichts. Und da habe ich mir dann gedacht, die Gastfreundschaft, die schätze ich sehr, aber ich musste dann doch sagen, nein, ich muss weiter. Aber da habe ich diese Freundlichkeit und auch diese Großzügigkeit, das war eine sehr, sehr arme Familie, das fand ich sehr interessant. Und wir haben dann auch, als er mich fragte, woher ich komme, er konnte Türkisch einigermaßen, als ich ihm sagte, ich komme aus Österreich, aus einem Bergdorf, landete beim Thema Lawinen, so absurd es klingen mag. Nur war dann der Unterschied, dass ich ihm sagte, wir haben zwar viel, viel mehr Schnee, aber es passiert eigentlich kaum noch was. Und als er mir die Geschichten erzählte, war es einfach nur traurig, weil eigentlich jedes Jahr 20, 30 Menschen im Schnitt insgesamt sterben. Das war dann auch wieder sehr traurig, das ist harte Leben einfach. Ja.
Stichwort Sterben, weit weg von den touristischen Regionen, aber resident im Hinterkopf die Rolle der Türkei im aktuellen Konflikt mit den IS-Terroristen, die Gemengelage Ja, die ist ja relativ unübersichtlich. Man kann jetzt sicherlich nicht so weit gehen, die türkische Regierung zu beschuldigen, Sympathien regelrecht zu haben für den IS. Aber diese etwas indifferente Position, ist das jetzt nur geschuldet dem Konflikt der Kurden wegen oder was steckt dahinter?
Das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage tatsächlich. Also die Kurden-Diskussion steckt natürlich dahinter, weil irgendwie eint das doch noch das Land. Also die Kurden sind geduldet, aber die Kurden sollten einfach Türken werden, was auch immer das ist. Also das ist definitiv, also diese Angst vor der PKK, vor dem, dass die vielleicht wieder zurückkommt und doch auch mit das Land terrorisiert, vielleicht die ist schon in den Köpfen. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist natürlich, dass Erdogan ganz entschieden gegen Assad ist in Syrien und da natürlich auch nicht sein Gesicht verlieren will. Und deshalb, das kann man ihm nicht beweisen, das ist nicht so einfach, aber hat natürlich auch diverse Leute unterstützt hat. Und sei es nur, um über die Grenze zu kommen. Also ich habe das selbst erlebt in Hatay. Da saß ich da und habe mich mit einem unterhalten und der war richtig wütend und hat gesagt, ich kann diese Leute nicht mehr sehen. Und dann frage ich ihn, was für Leute meinst du dann? Dann sagt er, ja, sie da gegenüber. Der gesagt, es ist wieder einer, das war so ein bärtiger Mensch, der kommt irgendwie nachts, der isst hier und holt sich Geld und geht dann wieder zurück. Und meistens benutzen sie dann auch teilweise die Berge oder die Wüste, je nachdem, wo der Übergang ist. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich meine, die Stadt selber ist total geschützt im Süden, die Orte, die türkischen Orte, da ist überall Geheimdienst, aber die Grenze ist so, da kommt man relativ leicht drüber, wenn man will. Und das fand ich schon auch ein sehr gefährliches Spiel. Und das hat man jetzt ja auch dann wieder gesehen bei Kobane, wie schwierig diese Situation einfach ist.
Ich muss natürlich immer dazu sagen, das sind alles tausende Kilometer entfernt von den touristischen Zielen. Die Türkei ist eben so groß, wie die wenigsten Menschen sich das vorstellen, denken immer, na, bei Alanya ist Schluss, aber da ist erst die Hälfte der Türkei, wenn man in Richtung Osten weitergeht. Welche Zukunft erwartest du denn für das Land an diesem östlichen Zipfel des Mittelmeers, das ja jahrelang wirklich so ein Traumziel sogar war für deutsche Urlauber und immer noch große Attraktivität hat?
Also man lässt sich gerne blenden immer, wenn man die Türkei anschaut. Es entsteht wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell. Also Erdogan baut in drei Monaten Flughafen. Der braucht nicht irgendwie Jahre wie die Berliner und braucht auch nicht so viel Geld. Aber das Problem ist, es ist halt natürlich vieles auf Pump. Und deshalb ist es so, dass es eigentlich eine Blase ist und wenn irgendjemand da mal reinsticht und dann kann das ganz übel aussehen für die Türkei, weil es ist jetzt nicht sehr nachhaltig investiert. Also man sieht, wenn man sich im Süden und im Osten mehr bewegt, man sieht ständig neue Autobahnen, die teilweise auch den Namen Erdogan tragen. Also er benennt schon Sachen so und Flughäfen, also es ist eigentlich fast jeden Monat ist ein neuer Flughafen entstanden. Das gibt den Leuten natürlich das Gefühl, der Mann tut was für uns, der ist gut. Und ich habe auch viele alte Menschen gesehen, die zum ersten Mal in ihrem Leben geflogen sind, weil es eine Billigfluggesellschaft Pegasus gibt. Da kann man für 20, 30 Euro halt innerhalb der Türkei fliegen, was früher undenkbar war. Und die Leute sind nie rausgekommen. Es gab ja kaum Busse und es war sehr aufwendig. Das heißt, er gibt den Leuten schon das Gefühl, ich tue was für euch. Aber ob das jetzt in 10 Jahren noch funktioniert, weiß ich nicht, dieses Modell, weil es ist eigentlich nur auf Schulden gebaut. Also es ist nicht so einfach. Also man lässt sich gerne blenden von dieser Dynamik, die da existiert. Und man darf nicht vergessen, also es sind, ich weiß nicht, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Syrern im Land, die natürlich auch große Probleme machen. Die Mieten steigen im Süden, die Arbeitslosigkeit steigt. Also es gibt sehr viele Konflikte. Er ist ja auch jetzt nicht umgeben von sehr friedlichen Ländern. Also die Region ist sehr unruhig und das hat natürlich alles einen Einfluss. Also definitiv. Also ich hoffe natürlich, dass das Land irgendwie einen guten Weg einschlägt, aber es kann auch, wenn es eine Krise gibt, kann das schnell nach unten gehen alles. Ja.
Ja, Gerald, ein wunderbares Buch, was du da geschrieben hast, Schwarzer Tee und blaue Augen. Also schwarzer Tee, das ist mir mittlerweile klar, das haben wir im Gespräch schon gehabt, aber blaue Augen, naja gut, du hast blaue Augen. Bist du deshalb so oft angesprochen worden oder was war der Hintergrund?
Nein, gar nicht. Also man sieht eigentlich, wenn man in ein Taxi steigt in Istanbul, sieht man meistens so ein blaues Glasauge, das so unter dem Rückspiegel oder am Rückspiegel hängt und Das ist eigentlich so eine Art Talisman, das einen vor dem Neid der anderen und vor Unglück ganz generell schützen soll. Also das ist zum Beispiel auch noch etwas sehr Nettes in der Türkei, weil das hat jetzt nichts mit dem Islam zu tun. Das ist eine Mischung aus den verschiedensten Bräuchen. Gibt es ja auch noch in anderen arabischen Ländern, aber es wird leider immer weniger. Aber in der Türkei ist das doch noch sehr verbreitet. Und das fand ich ganz nett, also dass man auch teilweise am Hauseingang, im Auto immer dieses Glasauge sieht, was nett anzuschauen ist und eigentlich eine ganz nette Bedeutung hat.
Also ich gehe mal davon aus, du hast das blaue Auge auch in deinem Portemonnaie oder sonst wo jetzt dabei, damit der böse Blick dich nicht mehr erreicht. Also Gerald Driesner, Schwarzer Tee und blaue Augen, erschien bei Dumont für schlappe 15 Euro. Ein wunderbares Buch, um sich die Türkei ein bisschen reinzuziehen, bevor man den nächsten Pauschalurlaub dort bucht, all inclusive, und dann doch die Ahnung hat, außerhalb des Hotelzauns ist es ein faszinierendes Land. Danke, dass du bei uns warst.
Gerne.
Wenn ich mal privat unterwegs bin, gibt es für mich eigentlich nur zwei Sorten von Unterkunft. Entweder ganz persönlich, à la Airbnb und Co., um direkt in die Atmosphäre eines fremden Ortes einzusteigen, oder ebenfalls auf der Budgetlinie, wenn man weiß, dass das Zimmer eh nur zum sauberen Schlafen genutzt wird, eine Unterkunft vorzugshalber beim Motel One mit dem bekannten guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder wenn ich es richtig schön haben will, dann es auch mal krachen lassen und sich auf höchstem Niveau verwöhnen. Da will ich den Luxus bewusst genießen und die 5-Sterne-Herberge auch wirklich als Bühne ausnutzen. Das Mittelmaß, das finde ich eher öde. All die Hotels im Bereich zwischen 100 und 250 Euro pro Nacht, die in der Regel nicht so beeindruckend sind, dass man sich gerne zurückerinnert, aber trotzdem so teuer, dass man sich überlegt, ach, was man doch Schönes dafür alternativ hätte essen können, zum Beispiel. Nun verschlug es mich in etwas zwischendrin. Ein Apart-Hotel, ganz neu eröffnet in Hamburg, das Citadine gleich beim Michel. Dort traf ich auch die Deutschlandchefin Josiane Kühn-Trost. Und ob sie mich vom Konzept überzeugen konnte, das hören Sie jetzt.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Liebe Josiane Kühn-Trost, nun haben wir einen Trend bei den Stadthotels. Da gibt es den Trend zu den Budget-Hotels, wenn man es nicht ganz schön haben will, in dem hohen Luxusbereich. Oder es gibt den Siegeszug der Privatunterkünfte. Nun versucht Citadine, eine weitere Nische zu aktivieren, das Apart-Hotel. Wo ist eigentlich der USP? Nur die Küchenzeile? Ist das der einzige Unterschied zu den anderen Hotels?
Nein, bestimmt nicht. Der große Unterschied ist eigentlich die Größe von unseren Apartments. Die sind viel größer als ein normales, klassisches Hotelzimmer. Und die Ausstattung ist natürlich nicht nur die Küche, es ist kostenfreier WLAN. Es gibt Platz für 2, 3 bis 4 oder 5 Personen, je nach Studio oder Größen Apartments. Und das zum klassischen Hotel, sage ich mal, zu den privaten Apartments. Wir haben Standard-Equipments in unseren Häusern, die sichern einen gewissen Standard und einen gewissen Komfort, was man nicht unbedingt in diesen privaten Apartments findet. Bei uns findet ein Gast immer an der Standard-Equipment, der weiß, was er findet und was nicht unbedingt der Fall ist, wenn man in ein Privatapartment geht.
Nun sitzen wir hier gerade in einem Apartment im relativ neuen, gerade neu eröffneten Citadine in Hamburg, direkt am Michel. Alles sehr schön, sehr hochwertig, sehr modern eingerichtet. Aber es gibt natürlich wirklich diesen Trend zu diesen Privatunterkünften, also Airbnb und Co., weil es eben so persönlich ist. Und gerade wenn man doch jetzt fremd in einer Stadt ist, auch da arbeiten muss, ist das nicht irgendetwas, was die Menschen lieber haben, so ein bisschen so eintauchen in die Atmosphäre dieser Stadt, wo sie nun arbeiten?
Bestimmt, aber wenn Sie gerade unser neues Haus in Hamburg sehen, können Sie auch sehen, dass hier die Dekoration, die Inneneinrichtung, also sich eingeprägt ist von der Stadt, von der Geschichte von der Stadt Hamburg, sowie auch die Geschichte von dem Hafen, von der Industrieerbe von der Stadt. Und das bringt auch bei uns diesen Local Touch, den wir immer in jedem von unseren Standorten versuchen zu vermitteln.
Wenn Sie sich hier so sehen jetzt mit Ihrem Konzept Apart Hotel, kann man da überhaupt sagen, gibt es da irgendwie einen klassischen Mitwettbewerber? Ich meine jetzt nicht also eine andere Brand, also eine andere Company, aber wo graben Sie am meisten ab? So bei den Günstighotels oder bei den Apartmentanlagen, wo ziehen Sie Ihre Kundschaft besonders her?
Unsere Kundschaften sind überwiegend Geschäftsleute, die auf Reisen gehen für längeren Zeitraum, also für das Extended Stay. Das ist definitiv unsere Kundennische. Und auch, wo wir die meisten Antworten von diesen Kundschaften, die Erwartungen erfüllen können.
Gut, nun nehmen wir mal ein Studio bei Ihnen. Also das Studio ist ja das, was in einem anderen Hotel jetzt ein normales Hotelzimmer wäre, mit dem Unterschied, okay, ich habe hier die Küchenzeile und ich bezahle, wenn ich jetzt mal die Mutter der Budgets-Hotels nehme, Motel One, bezahle ich so ungefähr 50 Euro mehr, so als Anfangspreis. Ist das den Kunden das wert, dass sie ihre Küchenzeile haben, um da ihr Spiegelei zu braten oder ihr Schinkenbrot zu essen?
Absolut, ich denke, es gibt dem Kunden einfach mehr Freiheit bei uns, sie haben mehr Raum, sie haben diese Küche, das stimmt, sie müssen nicht unbedingt das Frühstück nehmen, sie können um die Ecke gehen, sie können sich ein Croissant kaufen, sie können bei uns an der Rezeption vorbeigehen, es wird ihnen keiner jemand etwas sagen, sie müssen nicht das Frühstück und wie gesagt, sie müssen auch nicht abends unbedingt ins Restaurant gehen, was sie definitiv in einem Hotel One nicht machen können.
Gut, aber ich piekse natürlich jetzt ein bisschen, bin etwas gemein. Wir haben nun Tagespreise hier, sage ich mal, in den Citadin-Hotels, sag mal, zwischen 115 Euro für ein Studio und ab ungefähr 140 Euro für ein One-Bedroom-Apartment. Natürlich geht das astronomisch nach oben, wenn Messezeiten sind, aber nehmen wir mal einfach die Preise, die Anfangspreise. Da gibt es kein Frühstück dabei, das muss man extra bezahlen und es kommt noch dazu, es wird nicht sauber gemacht und das stört Ihre Gäste nicht.
Nein, das stört nicht, weil wir geben natürlich unsere Kunden, die bei uns buchen wollen, steht immer die Standardfrage, waren Sie schon bei den Citadin, kennen Sie unser Konzept? Von diesem Punkt an geht natürlich dann die Information weiterzugeben an den Kunden, das Konzept genau zu erklären, damit sie auch ganz genau wissen, was sie bei uns erwartet, was wir ihnen anbieten können. Und von dem Moment an können sie sich dann entscheiden, ist das für mich oder ist das nicht für mich? Die meisten Kunden sind aber schon tendiert, das zu probieren. Und wir haben ja gesehen in den letzten Jahren, sogar in Deutschland, dass das sehr gut angenommen wird. Und dass eigentlich die tägliche Reinigung nicht so ein Problem ist, dass man immer denkt, wenn man im Hintergrund vom Kopf hat, dieses klassische Hotelmodell. Und wenn ich sehe, wie viele Geschäftsleute wir im Kurzbereich haben, dann sage ich mir definitiv, es ist die richtige Entscheidung. Weil bei uns bezahlt der Gast eigentlich für die Leistung, die er da auch in Anspruch nimmt. Ich gebe ein anderes Beispiel, zum Beispiel im Hotel bezahlen Sie für eine Minibar. Aber der Gast benutzt nicht unbedingt die Minibar. Bei uns gibt es keine. Aber dafür bekommt bei uns der Gast kostenfrei warme Getränke, 24 Stunden um die Uhr, wenn er das möchte. Das bekommt er in einem Hotel nicht.
Und vor allem der Kühlschrank ist viel größer hier.
Danke.
Wie lange ist denn so der Durchschnittsaufenthalt der Gäste? Ist das eher so in diesem Bereich, sagen wir jetzt, verlängertes Wochenende oder mal zwei Tage in der Woche? Oder tendieren Sie doch eher zu diesen Midterm-Aufenthalten, also eine Woche oder bis zu einem Monat? Wo liegt Ihr Fokus da?
Der Fokus liegt definitiv auf dem Extended Stay, das ist ganz klar. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer, das ist auch unabhängig von dem Standort, sag ich mal, aber die liegt in Europa zwischen 5 bis 7 Nächte, mit dann Ausnahmen natürlich, je nach dem Standort.
Und könnten Sie Ihre Klientel beschreiben? Ist das jetzt eher eine Klientel, die aufs Geld guckt oder ist das wirklich bis zu einem Manager im mittleren oder höheren Management sogar?
Es gibt bestimmt Management im höheren Bereich, absolut. Es gibt viele Leute und gerade im Geschäftsbereich, die auf Projekte bezogene Aufenthalte bei uns machen. Es gibt aber auch Firmen, die ihre Mitarbeiter zu uns schicken, wenn sie längere Trainings haben zum Beispiel. Es gibt individuelle Kunden, die für ein langes Wochenende kommen. Es gibt Leute, die eine Wohnung suchen und die nicht unbedingt gleich das Richtige gefunden haben für sie. Also es gibt verschiedene Gründe, damit die Leute zu uns einfach kommen, genau.
Dann könnte man ja sagen, dieses Konzept muss irgendwie funktionieren. Seit 30 Jahren gibt es Citadin jetzt schon, seit 12 Jahren in Deutschland. Haben Sie jetzt große Expansionspläne auch?
Die Expansionen gehen auf jeden Fall weiter, wenn immer wir den richtigen Platz für den richtigen Preis finden und wenn wir Geschäft mit Leisure Markt verbinden können, geht auf jeden Fall die Expansion weiter, ob es in Europa ist oder auch in Asien.
Das ist ja ganz interessant, habe ich eben erfahren, die Mehrheit der Häuser, die Sie betreiben, gehört Ihnen sogar. Das ist ein Haus, was auch der Gesellschaft eben wirklich gehört, wo Sie nicht nur einen Managementvertrag haben, also ganz unterschiedlich zu den meisten Hotel-Companies, die sagen, nö, wir wollen nur das Management haben, die Immobilie interessiert uns nicht, die bindet nur viel Geld. Warum machen Sie es anders?
Gut, das kann ich jetzt nicht so gut beantworten. Es ist Fakt, dass viele Häuser uns gehören und wir sie betreiben. Wir sind, wie wir auch sagen, wir sind weltweit der größte Betreiber und Besitzer von Service-Apartments.
Ja. Wenn es in guten Lagen ist, kann man es ja hinterher immer noch gut verkaufen, das Haus. Welches Haus ist denn so Ihr Topseller? Gibt es da ein Hotel, also ein Apart-Hotel besser gesagt, weltweit, wo Sie sagen, wow, da brummt's?
Oh, ich muss sagen, eigentlich brummt es überall ein bisschen. Es ist natürlich immer je nach den Standorten, sage ich mal, wo manche Standorte sind einfach stärker. Ich meine, das kennt jeder. London ist ein sehr starker Markt natürlich, aber auch, ich sage, überall, wo Business eigentlich ist. Und die Top-Kombination ist natürlich, wenn Business da ist, wenn Langzeitgäste da sind und wenn Tourismus da ist.
Und werden Sie nächstes Jahr, 2015, in Seoul ein Haus eröffnen mit über 400 Zimmern? Kann man jetzt auch darauf schließen, Sie haben ja eine Mutter-Company, die kommt aus Asien, dass auch Asien jetzt so ein Emerging Market für dieses Konzept sein wird?
Es ist schon, weil wenn man sieht, die Ascot-Gruppe, die betreibt ja drei Marken, eigentlich Citadin, Somerset und Ascot. Und Somerset gibt es überwiegend in Asien und Somerset ist definitiv zum Beispiel für Long Extended Stay. Und die Citadin-Marke wird ebenfalls in Asien weiterentwickelt.
Können wir jetzt sagen, Sie als französisches Unternehmen haben einen Groll auf die italienische Küche? Weil es gibt nämlich bei Ihnen in dieser wunderschönen Küchenzeile, gibt es keinen Backofen, also es gibt keine Pizza für denjenigen, der bei Ihnen übernachtet.
Also das ist jetzt, nee, das hat nichts damit zu tun, denke ich einfach. Aber wir haben einen Grill, wir haben eine Mikrowelle mit Grillfunktion, wenn das vielleicht weiterhilft.
Es hat eine traurige Tradition, dass gerade rund um die Weihnachtstage immer wieder Katastrophen passieren, die Menschen auf Reisen betreffen. Natürlich verfolge ich gerade die Tagesschau mit den Meldungen zur brennenden Adria-Fähre und dem vermissten Jet von Air Asia. Die nächsten Tage werden wir mehr wissen, mit der kleinen Hoffnung, dass es nicht die schlechtesten Nachrichten werden. Wir hören uns bald wieder im neuen Jahr. Wann und wo auch immer auf dieser Welt Sie Lust dazu haben, Ihr Reiseradio einzuschalten. Danke, dass Sie uns die Treue halten, schon 182 Folgen lang. Und mit den besten Wünschen für 2015 verabschiede ich mich jetzt. Ihr Jürgen Drensek.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!